Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Schwalbe CSR-Manager Felix Jahn über den dritten CSR-Bericht, den Schwalbe vorlegt. Und darin geht es über Reifenrecycling, das Einleben im neuen Gebäude und die Pläne für die Zukunft. Viel Spaß mit dieser Folge von Pumped. Hey Felix, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Ihr habt gerade sehr spannende Zeiten, weil euer neuer CSR-Bericht ist kurz vor der Veröffentlichung. Wo bist du und wie geht's dir gerade?
Ja, hi Tobi, danke, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin heute im Homeoffice in Köln und versuche mal so ein paar Sachen aufzuarbeiten, die angefallen sind. Wir sind, wie du gerade gesagt hast, zurzeit mega beschäftigt damit, den CSR-Bericht rechtzeitig noch fertig zu kriegen, bevor er dann veröffentlicht wird.
Okay, wahrscheinlich ist da Homeoffice das Perfekte, oder? Ihr seid ja jetzt schon super weit in dem Bericht, aber es sind ja doch sehr, sehr viele Seiten. Und sich da mal so die Ruhe zu nehmen und nochmal insgesamt so alleine durchzugehen, ist wahrscheinlich das Richtige bei so einem Projekt, oder?
Genau, also da ist einfach sehr, sehr hohe Konzentration gefordert. Absolute Ruhe und aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Also nicht, dass das jetzt zu negativ klingt.
Nein, aber von daher, schönen Dank, dass wir da reingrätschen dürfen und mit dir nochmal den Podcast machen. Das ist super. Wir haben ja jetzt schon dreimal es ist jetzt der dritte CSR-Bericht, den ihr veröffentlicht, und zwei Folgen haben wir da schon gemacht. Für die Leute, die vielleicht die ersten zwei Folgen davon nicht gehört haben, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz wiedergeben, was genau ist ein CSR-Bericht und warum macht ihr das?
Ja, also ganz kurz, CSR steht für Corporate Social Responsibility, also die ökologische und soziale Verantwortung eines Unternehmens. Mhm. Und wir als Unternehmen tun sehr viel in diesem Bereich und wir möchten das kumuliert immer sammeln und in einem Bericht veröffentlichen, sodass die Leute eben die Möglichkeit haben zu sehen, was machen wir eigentlich als Unternehmen außerhalb des Vertreibens von Fahrradreifen und Schläuchen. Ja? Mhm. Wofür stehen wir und vor allem, was für Ziele setzen wir uns? Ich möchte, dass wir dadurch Transparenz schaffen, dass Leute wissen, Schwalbe engagiert sich. Und vor allem machen wir uns aber auch messbar, indem wir sagen, das und das möchten wir in dem und dem Jahr erreichen. Mhm. Wenn wir das schaffen, ist das super. Und wenn wir es nicht schaffen, dann wischen wir es nicht einfach vom Tisch, sondern auch darüber berichten wir dann eben in diesen CSR-Berichten. Und deswegen sind sie für uns so wichtig, weil sie einfach die Marschroute ganz klar durchgeben, wie wir uns in den nächsten Jahren aufstellen möchten.
Jetzt hast du ja schon gesagt, also es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Konzentration gefordert, es sind sehr, sehr viele Seiten, dauert lange, alle diese Zahlen zusammenzutragen. Müsst ihr das machen als Firma oder warum geht ihr diesen Weg?
Nein, wir müssen das nicht machen. Also der CSR-Bericht könnte natürlich auch zumindest zurzeit noch, ich sag mal, 10 Seiten lang sein, ja, wo wir einfach nur irgendwelche Highlights reinschreiben und diese Punkte, die wir dann sagen, also beispielsweise so und so viel Prozent Emissionen reduziert, und dann gehen wir einfach nicht mehr drauf ein. Mhm. Ja. Genau das wollen wir aber nicht machen. Wir wollen den Leuten ja die Möglichkeit geben, mehr zu erfahren. Das heißt, wir kommunizieren etwas, also zum Beispiel, wir reden über unser Recycling-System, möchten aber diesen Bericht auch als Medium verwenden, dass Leute genau in diesem CSR-Bericht die meisten Informationen über das Recycling erhalten. Also es ist praktisch wie so ein bisschen wie so eine Bibel, mhm, über das vergangene Jahr in Sachen CSR. Ja, das heißt, okay, ich habe den CSR-Bericht und ich weiß, hier erfahre ich am meisten über umweltfreundliche Produktentwicklung. Hier erfahre ich am meisten über Verantwortung in der Lieferkette. Hier erfahre ich am meisten über Emissionsreduktion oder Recycling. Und deswegen haben wir eben einen Bericht, der 100 Seiten lang ist und nicht 10 Seiten. Und das ist etwas, worauf wir sehr stolz sind. Wir verwenden ja auch einen international renommierten Standard, GRI, sodass wir auch eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen uns und anderen Unternehmen schaffen.
Mhm. Was ich, also ich bin euch ja sehr nah und ich kenne die Firma ja schon wirklich seit ganz, ganz vielen Jahren. Und trotzdem, wenn ich da reinlese, dann denke ich immer so, oh krass, ja stimmt, das machen die auch noch. Und man ist ja ganz schnell in diesem Vergessen, was so eine Company eigentlich alles macht. Ist es auch so ein bisschen, also was ist so das Feedback von euren Mitarbeitern? Lesen die den CSR-Bericht und ist es für die vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, wie so eine kleine Summary oder so eine kleine Pressemappe, was die Company, für die man arbeitet, eigentlich alles so macht, dass man es nicht vergisst?
Ja, also es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein Referenzwerk, ja. Und es ist ein Werkzeug geworden, wenn wir mit externen sprechen, also sei es verschiedenen Kundengruppen beispielsweise, Besuchern, weil alle wissen, wofür Schwalbe steht bei den Produkten. Mhm. Und jetzt habe ich eben auch angefangen, über alles, was darüber hinausgeht, weiterhin zu kommunizieren. Und das ermöglicht auch den Menschen, weitere Identifikationspunkte für sich zu finden. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist für uns so eine schöne Sache. Es ist auch übrigens ein ganz wichtiges Werkzeug für den Gewinn neuer Mitarbeitenden. Mhm. Ja, also dass unsere Personalchefin öfters sagt, dass in Interviews mit potenziellen Kolleginnen und Kollegen das Thema CSR omnipräsent ist. Mhm.
Ja, das kann ich mir kann ich mir super gut vorstellen, weil wie gesagt, also was man da alles über die Firma erfährt, was jetzt abseits vom Reifen oder vom Produkt ist, das ist ja wirklich immer super, super interessant. Also mir macht es auch immer echt richtig, richtig Spaß, da reinzulesen.
Also von daher. Ja, und ich glaube, es bildet diese schönen Brücken, ja, weil du kannst zum Beispiel dich schon jahrelang mit Schwalbe beschäftigen, aber bist zum Beispiel nur im Tourbereich tätig oder nur im Rennerbereich oder nur im Mountainbike-Bereich. Und das sind so Parallelwelten, die wenige Schnittpunkte haben. Hm. Aber der Bereich CSR bringt das eben alles wieder zusammen.
Ja.
Ja. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache.
Auf alle Fälle. Wir haben jetzt schon über wir haben Highlights schon mal angesprochen. Und ich möchte gerne ein bisschen über die Highlights der vergangenen Jahre reden, bevor wir dann auf den aktuellen Bericht kommen. Und im ersten CSR-Bericht haben wir über euer neues Gebäude gesprochen, in dem ihr jetzt ja schon einige Jahre drin seid. Und da würde mich total interessieren, sowas zu planen und so da einzuziehen, ist ja eine Sache. Jetzt aber seit 3 Jahren da drin zu sein und da drin zu leben, da drin zu arbeiten, ist ja eine ganz andere. Und deshalb interessiert mich, was habt ihr so über das Gebäude gelernt und über dieses ganze über das ganze Konzept, wie das Gebäude entwickelt wurde.
Also das Gebäude ist insofern besonders, weil es zu 97% aus kreislauffähigen Materialien besteht. Das heißt, sollte etwas geschehen, können diese Materialien anderswo wieder verwertet werden. Deswegen redet unser Geschäftsführer und CEO Frank Bohl auch immer gerne von einem Rohstoffdepot anstatt eines Gebäudes. Ich finde, das ist immer eine sehr schöne Veranschaulichung. Ja. Und insofern steht damit das Gebäude, ja, oder es ist eine gewisse Verkörperung unseres Engagements zum Umweltschutz. Und dieser Aspekt hat sich innerhalb der Belegschaft gefühlt, ja fast schon verselbstständigt. Das meine ich aber im positiven Sinne, dass die Luft, die dort geatmet wird, einfach besser ist, dass die Materialien, die verwendet wurden, besonderen Kriterien in Sachen Verantwortung entsprechen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn wir Gäste empfangen dürfen, was das auch für sie bedeutet. Ja, also ich habe gerade gesagt, es ist eine gewisse Verselbstständigung innerhalb der Belegschaft, aber dann kommen Leute von extern und sehen, wow, ihr habt hier echt etwas geschaffen, was einen Mehrwert nicht nur für euch, sondern auch für die unmittelbare Umwelt schafft. Mhm. Das sieht man vor allem dann, wenn man auf unsere wunderschöne Dachterrasse kommt. Mhm. Wo eben auch Gemüsegarten, Kräuter und Obstgärten angelegt sind und viele begrünte Flächen. Ich glaube, du warst ja auch schon mal da.
Ja.
Also es ist einfach eine, ja, das ist
Ist so ein bisschen wie so eine Oase da oben, oder? Also ich bin total gerne da oben, weil der Blick ist halt auch so wunderschön in die Natur. Ich meine, Schwalbe ist ja auch wirklich so im komplett Grünen gelegen, aber dann quasi auch umrundet von diesen Hochbeeten zu sein. Und so, das ist ein total toller Fleck.
Ja, und ich finde einfach, es ist so schön zu sehen, dass man eben, wir versuchen so viel zu tun und wir versuchen uns so stark wie möglich immer zu engagieren, und dass man das auch in einem Gebäude vermittelt bekommt, finde ich, ist etwas ganz, ganz Besonderes und ist auch wirklich etwas, was für viele, viele Jahre weiterhin besonders bleiben wird. Mhm. Das Gebäude per se ist ja nicht nur besonders nachhaltig entworfen und gebaut worden, sondern ist auch so ein gewisser Umbruch innerhalb des Unternehmens gewesen, weil wir weg von dem, ja, ich sag mal 90er Jahre denken, wo jeder sein eigenes Büro hatte, wollten hin zu offenen Büroflächen.
Ja.
Und da muss man schon sagen, das war eine sehr, sehr starke Umgewöhnung für einige Abteilungen, für einige Personen innerhalb der Belegschaft. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also das ist immer noch ein Finden.
Mhm.
Noch dazu kam, als das Gebäude designt und gebaut wurde, da gab es noch kein Corona, da hatten wir bis auf wenige Ausnahmefälle keine Homeoffice-Regelung. Inzwischen haben wir das. Und deshalb ist das Gebäude, wird es anders genutzt, als wir es vielleicht ursprünglich gedacht haben. Was aber nicht negativ ist, im Gegenteil. Es ist nur etwas, womit wir uns weiterhin irgendwie finden müssen. Also es ist ein ganz interessanter Prozess.
Aber das ist ja genau das, was ich meinte, ne? Also man plant was, man zieht dann da ein und dann ist halt Stand X und 5 Jahre später oder 3 Jahre später, jetzt in eurem Fall, ist halt ein komplett anderer Stand und man lernt ja dieses Gebäude zu nutzen. Und was du gerade gesagt hast, fand ich total interessant. Also es ist ein sehr nachhaltiges Gebäude und es, man spricht ja immer davon, ja, Klimaschutz gibt's nicht umsonst. Man muss immer was dafür tun oder es kostet halt auch was. Und da würde mich interessieren, was sind denn so diese Sachen, an die man sich wirklich gewöhnen musste, die im ersten Moment was gekostet haben, die man aber jetzt einfach ja hinnimmt, beziehungsweise die so ganz normal sind. Lass mich ein Beispiel geben, zum Beispiel E-Auto fahren. Da muss man immer wieder Pausen machen, um das E-Auto zu laden, weil die Reichweite einfach nicht so groß ist. Und das hat man ja einfach lange gesagt, ja, das ist natürlich das Manko dran. Wenn man jetzt mit E-Autofahrern spricht, dann ist das überhaupt gar kein Manko mehr. Man hat sich dran gewöhnt, man nutzt diese Zeiten besser und man kommt eigentlich auch viel, viel entspannter an. Also dieses Negative hat sich zum Positiven gekehrt. Und habt ihr sowas bei euch auch beobachtet, dass es solche Sachen gibt?
Also in den verwendeten Materialien glaube ich grundsätzlich nicht, weil wir einen sehr, sehr starken Fokus darauf gesetzt haben, einen wirklich echten Mehrwert für die Belegschaft zu schaffen. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes, hat die Geschäftsführung damals allen Mitarbeitenden und Mitarbeitern bei Schwalbe es ermöglicht, Teil des Prozesses zu sein.
Mhm.
Also da reden wir wirklich auch von der Auswahl der Möbelstücke und so weiter. Das heißt, die Leute sind jetzt nicht irgendwie zum neuen Arbeitsplatz gekommen und waren komplett überrumpelt. Im Gegenteil, sie waren eben Teil dieses Entstehungsprozesses.
Mhm.
Aber wirklich die große Umstellung war tatsächlich, also von deinem eigenen Büro oder Büro, ja, was du mit 2, 3 Kolleginnen und Kollegen geteilt hast, auf einmal zu dieser großen Fläche. Und das war auf jeden Fall ein Findungsprozess, weil du kennst das. Und es gibt manche Menschen, die sind einfach lauter, wenn sie ans Telefon gehen, als andere.
Ja.
Und da musst du dann, da gab es dann ja so einen Findungsprozess, wo wir gesagt haben, hey, wir sind jetzt alle auf einem Raum. Der ist zwar sehr groß, aber die Akustik muss natürlich angepasst werden. Und das war auch etwas. Also wir sind noch lange nachher immer wieder mit einem Akustikexperten durch das Gebäude gegangen, um das Thema Geräuschkulisse anzupassen, sei es in den Besprechungsräumen oder eben auf den Büroflächen.
Hm.
Aber ganz ehrlich, es ist eine wunderbare Arbeitswelt, in der wir uns austoben dürfen. Und es bringt Menschen zusammen, es fördert Kreativität Und dementsprechend ist also alles, was wir eigentlich umsetzen wollten mit dem Gebäude, haben wir dann auch erreicht.
Ja, weil das ist eben so ein Punkt, den ich mir vorstellen könnte, oder? Dass manche Leute gedacht haben, ah, jetzt bin ich quasi aus meinem eigenen Büro, werde ich verbannt oder bin jetzt im Großraumbüro, finde ich erstmal nicht so gut. Und jetzt, wo man sich dran gewöhnt hat, da weiß man es vielleicht auch zu schätzen, dass man eben nicht alleine ist. Man auch viel mehr Kontakt mit anderen Leuten hat. Früher hat man die Leute vielleicht gesehen, wenn man bei euch zum Mittagessen gegangen ist, wo alle saßen. Aber jetzt sieht man die auch so über den Tag, wenn sie halt durchs Gebäude laufen. Und da kann ich mir vorstellen, dass es halt einfach viel engere Beziehungen und auch einen viel besseren Austausch gibt, oder?
Ja, genau. Also das war auch eine der Intentionen, ja, dass wir diese fluiden Prozesse, nenne ich sie mal, zwischen den Abteilungen fördern wollten. Also kleines Beispiel, wir haben ja nicht alle Abteilungen in dem neuen Gebäude. Mhm. Der Vertrieb beispielsweise ist nicht da, aber viele der Besprechungen, also solche vertriebsinterne Besprechungen, finden trotzdem im neuen Gebäude statt, weil wir da mehr Besprechungsräume haben. Mhm. Und damit eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter aus dem Vertrieb zu diesem Besprechungsraum kommt, muss sie an die CSR-Abteilung vorbei, an unserem Geschäftsführer Holger Jahn vorbei, an das Produktmanagement vorbei, manchmal auch an das Marketing vorbei. Und da entstehen halt im besten Fall dann auch Gespräche, so hey, da wollte ich doch noch kurz etwas sagen, sodass auf jeden Fall die interne Kommunikation dadurch ja viel reger gestaltet wird,
ja,
als wenn du einfach nur an geschlossenen Türen vorbeilaufen würdest. Und
ja,
das wollen wir natürlich in Zukunft auch noch weiterhin stärken.
Ja, das Gute ist ja, die Leute müssen nicht alle nur an den Abteilungen vorbei, sondern auch an der Tischtennisplatte.
Ja, die Tischtennisplatte, das ist unglaublich, wie toll die angenommen wurde. Wir sind ja ein Unternehmen, was sehr eng mit dem Tischtennissport verbunden ist, schon vor der Gründung. Und das wurde von Tag 1 so wahrgenommen und angenommen. Und man kennt das vielleicht so von Google, man denkt, oh Gott, wollen wir jetzt irgendwie so ein Tech-Unternehmen sein aus Silicon Valley? Nein, das ist einfach etwas, was aus der Historie gewachsen ist, aber von eigentlich so gut wie allen Menschen und bei uns im Unternehmen so positiv sofort auch aufgenommen wurde. Wir haben jetzt auch Schwalbe Tischtennis Cup, der zweite Tischtennis Cup ist inzwischen gestartet worden. Das war übrigens auch mal ein cooles Thema, glaube ich, für einen Podcast.
Ja.
Also da haben wir dann auch wirklich abteilungsübergreifende Teams, die dann miteinander arbeiten und dann gegeneinander spielen. Also es ist echt tolle Sache.
Das finde ich echt immer cool. Ich meine, wenn ich bei euch mittags bin und zum Essen eingeladen werde, das ist schon mal toll, dass man halt einfach nicht irgendwie alleine sein Brot isst, sondern man sitzt in der Kantine, man bekommt tolles Essen. Und wenn man dann eben wieder zurück zum Meeting geht oder so an dieser Tischtennisplatte vorbei und das steht halt einfach alles voll, aber jetzt eben nicht nur mit den Spielenden, sondern es stehen auch noch Leute drumherum, die zugucken. Und ich finde, es ist immer ein ganz tolles, ein ganz toller Moment, da vorbeizugehen oder da mal kurz stehen zu bleiben und zuzugucken. Da merkt man, dass es halt einfach wirklich einen guten Zusammenhalt da gibt. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr cool.
Ja.
Das nächste Thema, über das wir letztes Jahr gesprochen haben, ist euer Reifenrecycling. Ich meine, das ist ein sehr, sehr großes Thema für euch. Und jetzt, nachdem das mal eine Ecke gelaufen ist und nachdem man so immer wieder das mitbekommen hat, kann man ja auch, glaube ich, sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut angenommen worden, oder?
Ja, absolut. Also unsere Erwartungen wurden definitiv übertroffen. Wir hatten beispielsweise nicht damit gerechnet, dass so viele Händlerinnen und Händler an dem System sich so schnell daran beteiligen würden. Mhm. Also wir haben jetzt mehr als 1800 teilnehmende Händlerinnen und Händler in Deutschland allein.
Boah.
Und das ist also eine super Resonanz. Wir haben jetzt just im Juli oder August haben wir die Marke von 1 Million zurückgeführten Reifen geknackt.
Wow.
Etwas, also ein echter Meilenstein für uns, worauf wir wirklich stolz sind. Und
genau,
das zeigt einfach, wie relevant dieses Thema Kreislaufwirtschaft ist.
Ja.
Und ist natürlich für uns auch eine Bestätigung, dass das, was wir tun, auch wichtig ist.
Ja, voll. Bevor wir da jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen, vor allen Dingen auch auf das Feedback, würde mich interessieren, hast du so ein paar Zahlen über das Thema Reifenrecycling? Also die Marke von 1 Million hast du jetzt schon gesagt, aber was gibt es da vielleicht noch für Zahlen zu nennen aus dem Bericht?
Ja, also letztes Jahr haben wir insgesamt 550.000 Reifen gesammelt in Deutschland. Das System gibt es aktuell nur in Deutschland, aber wir wollen das natürlich in der Zukunft dann auch in weiteren Ländern anbieten. Und was macht eigentlich das System? Also wir nehmen die Reifen an, sie kommen dann zu unserem Partner Pyrum Innovations, das ist ein Reifenrecyclingunternehmen in Dillingen im Saarland. Und dort werden die Reifen dann eben durch ein Pyrolyseverfahren recycelt. Wir erhalten daraus einen Rohstoff, der nennt sich Recovered Carbon Black, also ein Recyclingruß. Und dieser ersetzt zu 100% den Industrieruß, also Ruß aus Erdöl und Gas in unseren Produkten. Das war letztes Jahr erstmal nur, in Anführungszeichen, der Green Marathon, also unser neuer Marathonreifen.
Ja.
Und inzwischen werden 70% aller Schwalbe-Reifen mit diesem Recycling-Ruß anstatt Industrieruß gefertigt. Und der Einsatz des Recycling-Rußes anstatt der Verbrennung spart eben 80% CO2-Emissionen ein. Das heißt, wir haben da einen echten Benefit für die Umwelt. Es ist besonders ressourcenschonend. Und für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer vielleicht am allerwichtigsten: Wir haben keinen Kompromiss bei Qualität, bei Langlebigkeit, bei der Performance. Das heißt, wir sind besonders nachhaltig unterwegs, aber der Fahrradfahrer merkt doch nicht mal etwas davon, ganz salopp gesagt. Und ich glaube, das ist einer dieser schönen Eckpunkte dieses Systems.
Definitiv. Wen interessiert, wie dieses System richtig funktioniert? Freeride Flow hat auf seinem YouTube-Kanal ein super gutes Video gemacht, wo der Pyrum Innovation besucht und diesen ganzen Prozess mal beleuchtet. Also das ist sehr, sehr gut anzuschauen und er macht das sehr, sehr schön. Und das ist auch so ein bisschen der Grund für meine nächste Frage, weil es hat so das, ich habe so das Gefühl, dieses System, was jetzt erstmal so ein bisschen, ich würde mal, ja, so ein bisschen abstrakt ist, das ist so gut angekommen worden und das ist eben ja, so gut besprochen worden und es gab so viel gutes Feedback. Da würde mich interessieren, hat euch dieses Projekt, was ihr ja nicht hättet machen müssen, irgendwelche Türen geöffnet zu anderen Branchen, zu anderen Companies?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, mit dem System haben wir vielleicht das erste Mal überhaupt wirklich geschafft, auch sehr stark außerhalb unserer eigenen Branche in Sachen CSR wahrgenommen zu werden.
Mhm.
Also ich weiß noch, da gab es, als das System gelauncht wurde im Juli 2022, Berichterstattung in den gängigen Tageszeitungen, also wirklich von, ich glaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung bis zur Bild. Focus hat darüber berichtet, das heißt, die Wahrnehmung dieses Systems ging weit über unsere Fahrradbranche hinaus.
Ja.
Und hat dazu geführt, dass wir uns als Unternehmen auch in diesem Bereich Kreislaufwirtschaft viel stärker positionieren konnten. Und also sei es in der Politik oder eben auch in Verbänden, bei Konferenzen, das war für uns eine sehr schöne Wertschätzung. Und gleichzeitig ist es auch immer wieder ein Gesprächsthema bei den verschiedenen Kundengruppen, die wir bedienen. Also von Fahrradherstellern eben zu Endverbraucherinnen und Endverbraucher, ist das einfach so ein Thema, was immer wieder aufpoppt, weil es so interessant für viele ist. Ne?
Mhm.
Viele, also so wie du jetzt gerade die Frage gestellt hast, hey, wie funktioniert das eigentlich wirklich? Warum macht ihr das? Das sind so diese gängigen Fragen, die dann kommen und das führt immer zu einem ganz tollen Dialog und Austausch. Und ich glaube, was sehr schön an dem System übrigens ist, ist, dass der Fachhandel eben, ich sag mal so, der wichtigste Partner in diesem ganzen Konstrukt ist, weil er die Sammelstelle darstellt und er sich dadurch eben auch aktiv am Klimaschutz beteiligen kann.
Hm. Also ich kann mir eben auch vorstellen, dass, ich meine, Nachhaltigkeit, das schreibt sich mittlerweile irgendwie jeder auf die Fahne, aber wenn man dann so ein Produkt launcht und man merkt halt, okay, das funktioniert, dann kommen halt auch einfach andere Branchen, merken so, okay, da ist jemand, der meint das ernst. Der schreibt das jetzt nicht einfach nur hin, sondern die haben da was entwickelt, die meinen das wirklich ernst. Und jetzt seid ihr ja nicht die Einzigen, die einen CSR-Bericht vorlegen oder die eine CSR-Bericht-Abteilung haben, sondern es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Branchen und Companies. Da würde mich interessieren, gibt es da irgendwie einen Austausch zwischen den CSR-Managern? Gibt es vielleicht irgendwie ein Meeting oder sonst irgendwas, wo man sich trifft und über neue Projekte spricht und wo man auch voneinander profitieren kann?
Total. Also es gibt einen sehr regen Austausch bei diesem Thema zwischen den verschiedenen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagern unserer Branche. Das ist wirklich immer ein sehr, sehr wertvoller Austausch, weil wir haben natürlich alle unsere individuellen Probleme oder Hürden und Herausforderungen innerhalb des Unternehmens. Und gleichzeitig gibt es eben diese großen Aufgaben unserer Zeit, die wir gemeinsam bewältigen müssen. Und man merkt immer, beim Thema CSR kann man alleine arbeiten, aber um, ich sag mal, einen positiven, nachhaltigen Wandel voranzutreiben, musst du mit anderen Unternehmen kooperieren.
Ja.
Und darauf setzen wir natürlich auch einen Fokus. Und das Schöne auch dabei ist, das merkt man ja, weil, also man gerät dann zum Beispiel in einem Meeting dann mit vielen verschiedenen Herstellern gleichzeitig, dass dieses Konkurrenzdenken, was man vielleicht denken würde, das wäre jetzt da sehr stark präsent, ist, spielt keine Priorität.
Mhm.
Das heißt, man will wirklich in diesem Bereich zusammenarbeiten und jetzt nicht sagen, ich will jetzt aber der Nachhaltigste sein und die sollen mal richtig doof weiter, ich weiß nicht, ihre Produkte mit Erdöl produzieren. Also das ist, das ist ein sehr positiver, reger Austausch. Der findet statt, also wirklich durch monatliche Meetings, durch Verbandsarbeit, durch Treffen. Okay. Also es ist.
Also es ist wirklich richtig organisiert und richtig spannend. Ah, das ist bestimmt super spannend, bei so einem Meeting dabei zu sein und dann vor allen Dingen auch mal so ein bisschen in andere Branchen reinzugucken und auch so ein bisschen die Probleme von anderen Produkten vielleicht zu sehen, wo man so denkt, ah ja, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie wahrscheinlich andere noch nie drüber nachgedacht haben, wo der Ruß in euren Reifen herkommt.
Ja, oder überhaupt, dass Ruß verwendet wird.
Ne? Ja, also, genau,
wir haben halt irgendwie alle unsere individuellen Probleme, aber wenn du dann die Vogelperspektive einnimmst, merkst du sehr schnell, dass sie alle auf dieselben Ursachen irgendwie zurückgeführt werden können. Und deswegen ist da Zusammenarbeit absolut förderlich.
Ihr habt im Bericht geschrieben, dass 76% eures Umsatzes aus nachhaltigen Produkten kommen. Wie funktioniert das? Ich meine, 76% ist ja einfach eine riesige, riesige Zahl. Woran liegt das oder wie schafft ihr das?
Also die 76% kommen darauf zustande, dass also praktisch 3/4 unserer Produkte entweder mit fair gehandelten Kautschuk und oder recycelten und nachwachsenden Materialien gefertigt werden. Wir haben einfach einen starken Anstieg in den letzten Jahren gesehen bzw. erzielt, weil wir in den letzten 2 bis 3 Jahren einen sehr, sehr starken Fokus in der Produktentwicklung auf den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und Rohstoffe gesetzt haben. Und wir eben durch viel Forschung und Entwicklung und viel Praxiserfahrung gelernt haben, okay, wir können diese Materialien und Rohstoffe einsetzen, anstatt beispielsweise erdölbasierter Materialien, ohne irgendwelche Kompromisse bei Qualität, Langlebigkeit oder Performance einzugehen.
Mhm.
Und diese Balance wollen wir ja immer schaffen.
Ja. Ja.
Also es bringt schlichtweg nichts, wenn du ein Produkt hast mit einem besonders hohen Recyclinganteil beispielsweise, aber dieser Reifen hält nur, ich sag mal, halb so lang. Dann hast du der Umwelt nicht geholfen, dann bist du als Fahrradfahrer betrübt. Das heißt, wir wollen immer diese perfekte Balance irgendwie schaffen. Das dauert natürlich oder benötigt sehr viel Geduld. Aber da haben wir sehr akribisch gearbeitet in den letzten Jahren, auch übrigens weit vor der offiziellen Etablierung der CSR-Abteilung.
Mhm.
Und das ist jetzt eben das Resultat, dass knapp 3/4 des Umsatzes mit dieser Art von Produkten generiert wird.
Mhm. Ja, das ist echt beachtlich und da möchte ich auf alle Fälle gleich nochmal hin zurückkommen, wie sowas funktioniert. Aber Schwalbe ist ja auch für, ja, für soziale Verantwortung bekannt. Ja? Also ihr macht ja schon seit ganz vielen Jahren, unterstützt ihr in den verschiedenen Bereichen, ob es jetzt irgendwie in der Kultur ist, ob es in der im Sport ist. Ihr macht natürlich sehr viel im Parasport. Und dieses Jahr ist die Schwalbe-Stiftung an den Start gegangen. Was verbirgt sich dahinter?
Die Schwalbe-Stiftung ist ein absolutes Herzensthema der Inhaberfamilien und ist daraus entstanden, dass wir echten positiven Wandel vorantreiben wollten mit dem Thema Fahrrad. Und wir haben eben auch gesehen, dass wir als das Schwalbe-Unternehmen sehr viele verschiedene Projekte fördern, und das ist auch gut so. Und gleichzeitig wollten wir aber auch einen Rahmen schaffen, in dem es uns ermöglicht wird, noch viel fokussierter auf ein gewisses Thema beispielsweise hinzuarbeiten. Und wir haben dann, wer das leitet, ist einmal meine Cousine Clara Bohle, gemeinsam mit Paul Hane. Paul Hane ist auch schon mehrere Jahre bei uns im Unternehmen, und sie führen jetzt praktisch diese Schwalbe-Stiftung, also seine gemeinnützige GmbH. Und sie fokussieren sich auf das Thema Mobilitätsgerechtigkeit. Sprich, wir wollen vor allem Fahrradmobilität den Personengruppen zur Verfügung geben, die vielleicht nicht so einen, so einen starken Zugang darauf haben. Also vor allem haben wir damals im Workshop darüber nachgedacht, okay, wie kriegen wir Frauen mit Migrationshintergrund hin zum Fahrrad? Ja, dass sie auch ein Stück Freiheit erhalten, indem sie Zugang zur Fahrmobilität erhalten. Oftmals müssen Menschen auch erstmal lernen, mit dem Fahrrad zu fahren, weil sie aus ihren Hintergründen dieses Know-how nicht haben. Das ist total interessant, wie diese sozialkulturellen Unterschiede trotzdem irgendwie alle eine Verbindung finden mit dem Thema Mobilität, weil Mobilität betrifft alle Menschen. Und deswegen war uns dieses Thema wichtig, dass wir allen Menschen auch einen Zugang zu einer guten, nachhaltigen Mobilität geben. Und da ist eben das Thema Fahrrad natürlich, ich sag mal, der ganz offensichtliche Treiber. Genau, also wir haben selber bei uns in unseren eigenen lokalen Kommunen gemerkt, dass beispielsweise Menschen mit, die wirtschaftlich schlechter dastehen, weniger zum Fahrrad greifen als Besserverdiener. Und das ist eben eine Entwicklung, der wir entgegenwirken möchten.
Ja. Wenn man sich jetzt darüber informieren möchte, weil das Ganze ist 2024 gestartet und da passiert natürlich einfach in den nächsten Jahren ganz viel, gibt es irgendwie eine Adresse, eine Internetseite oder irgendwas, wo man das einsehen kann, oder wartet man auf den nächsten CSR-Bericht?
Also die Schwalbe-Stiftung hat jetzt ganz, ganz viel Vorarbeit gehabt, und sie wurde jetzt vor kurzem auch offiziell wirklich gegründet, also notarisch beglaubigt. Und die Arbeit startet jetzt offiziell erstmal so richtig. Für diejenigen, die es interessiert, und ich hoffe, es sind ganz viele, weil es ist ein ganz, ganz tolles Thema, erhalten erstmal mehr Informationen im aktuellen CSR-Bericht, der jetzt bald rauskommt. Und darüber hinaus werden wir dann natürlich über aktuelle Entwicklungen dann auch spezifisch über die Schwalbe-Stiftung auch nochmal berichten. Also da muss man jetzt nicht so lange warten, bis der nächste Bericht dann nächstes Jahr rauskommt, sondern da wird schon vorher mehrere Informationen erhältlich sein.
Ja, sehr gut. Jetzt macht ihr ja so viele unterschiedliche Sachen und die kosten natürlich auch Geld. Jetzt ist die Frage, gerade in diesem Jahr geht es ja der Bike-Industrie nicht so gut wie in den letzten Jahren. Also wird man sich auch in den nächsten Jahren das ganze Thema weiter leisten können, oder macht man da jetzt Rückschritte, weil das Jahr nicht so gut gelaufen ist?
Das ist eine weitere sehr gute Frage. Also ich kann natürlich jetzt erstmal nur für Schwalbe sprechen. Wir haben jetzt keine Vornehmungen, da irgendwelche Investitionen zu stoppen. Im Gegenteil, ich glaube, das wäre auch, also da verliert man sein komplett authentisches Image. Und wir sehen auch nicht immer diese Dinge als, sie kosten Geld, sondern es sind Investitionen in die Zukunft. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt einmal beispielsweise in erneuerbare Energien investiere, profitiere ich als Unternehmen ja viele, viele Jahre davon. Und deswegen ist das etwas, was wir weiterhin sehr stark ausbauen werden. Wir haben uns ja auch sehr ambitionierte Ziele für die Zukunft gesetzt, die unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Jahres weiterhin vorangetrieben werden. Wir haben ja sogar unsere Ziele geschärft. Also wir haben unser Klimaziel bis 2030 nachgeschärft. Das war vorher, war das 55% Emissionsreduktion bei uns hier am Standort. Wir haben dann irgendwann gesagt, komm, das ist nicht genug. Die Klimakrise ist dringender. Und deswegen haben wir das Ziel eben auf den Gesamtkonzern mit der Produktion auch einbezogen.
Ja.
Das heißt, wir haben uns an die Fahne gesetzt, okay, wir werden bis 2030 unsere Gesamtemissionen um mindestens 55% reduzieren. Wow. Weil das Thema einfach viel, viel schneller noch vorangepeitscht werden muss. Und
wenn du jetzt über die Ziele sprichst, die jetzt auch im neuen CSR-Bericht veröffentlicht, was sind denn die Ziele für die nächsten paar Jahre oder was sind so die nächsten Steps?
Also wir haben verschiedene Ziele. Ich habe ja gerade über das Klimaziel gesprochen. Das ist vielleicht das Ziel, was man auch am stärksten irgendwie nehmen kann, um uns mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Also wir wollen, wie ich gerade gesagt habe, um mindestens 55% unserer Emissionen gesamt reduzieren bis 2030. Wir haben inzwischen, also immer mit Vergleich zu 2018, wir haben aktuell unsere Emissionen schon um 37% reduzieren können, einfach durch die vielen Entwicklungen in der Produktion, aber vor allem auch in der Produktentwicklung. Das heißt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir verwenden einfach viel weniger erdölbasierte Materialien. Dadurch reduzieren wir unseren CO2-Fußabdruck bedeutend. Wir haben es übrigens getan, obwohl wir trotzdem wirtschaftlich gewachsen sind. Also ist auch etwas, was ich hier hervorheben möchte. Auch wenn natürlich jetzt dieses Jahr und auch das letzte Jahr nicht die besten Jahre für die Fahrradbranche waren, haben wir auch in unserem stärksten Jahr, also 2022, eine massive CO2-Reduktion in der Produktion gehabt, obwohl wir eben so viel Reifen und Schläuche wie nie zuvor gefertigt haben. Das ist eine sehr positive Entwicklung, weshalb ich optimistisch bin, dass wir auch in Zukunft weiterhin wachsen können als Unternehmen und als Branche und trotzdem unseren Fußabdruck reduzieren. Nächstes Jahr werden wir in der Produktion auf 100% erneuerbare Energien switchen. Wir werden im nächsten Jahr detaillierte Ökobilanzierungen für alle Scheibereifen und Schläuche veröffentlichen. Das heißt, die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer können in Zukunft dann ihre Kaufentscheidung nicht nur auf Preis, auf Einsatzzweck, Design, Qualität, was auch immer basieren, sondern eben auch auf den individuellen CO2-Fußabdruck. Wir werden weiterhin den Einsatz von sozial gerechten, von recycelten und nachwachsenden Materialien sehr stark erhöhen in all unseren Produkten. Wir haben Recyclingziele, also wir möchten in Zukunft also bis 2025, also bis nächstes Jahr, wollen wir 2 Millionen Reifen recycelt haben.
Okay.
20 Millionen Fahrradschläuche. Genau, wir werden uns stärker engagieren beim Thema Biodiversität. Da haben wir im letzten Jahr ein Projekt gestartet mit unseren Naturkautschukbauern auf Java, wo wir besonders nachhaltig Agrarflächen so aufforsten, dass sie eine sehr hohe Artenvielfalt vorweisen. Das möchten wir im nächsten Jahr verdoppeln, dieses Engagement. Also okay. Es gibt ganz, ganz viele Ziele. Ich könnte jetzt hier
Also,
noch lange weiterreden. Aber das sind all diese Dinge, die uns umtreiben und die wir als Messlatte setzen, damit wir unsere eigene Arbeit auch irgendwie bewerten können.
Und jetzt merkt man ja, ihr habt euch sehr, sehr viele Ziele gesetzt. Ihr habt viele davon erreicht. Viele sehen sehr, sehr gut aus, dass sie erreicht werden. Das funktioniert natürlich nicht ohne den Kunden. Der muss ja auch offen dafür sein. Und jetzt ist natürlich meine Frage, wenn ihr so viel Ziel an euch stellt, was sind denn die Ziele, die eine Privatperson an sich selber stellen sollte, um ähnliche Ziele zu erreichen? Oder ihre Ziele zu erreichen? So?
Ja, also das hängt natürlich von der Person ab, was sie für Ziele verfolgt. Mhm. Also die größten privaten Treiber beim Thema Klima sind oftmals eben das Thema Mobilität, das Thema Konsum, Ernährung, wie heize ich meine Wohnung oder mein Haus. Also das sind verschiedene Dinge, die man da tun kann. Der ganz offensichtliche Faktor ist natürlich gerade für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, fahrt mehr Fahrrad.
Ja.
Ja, also lasst das Auto stehen und fahrt mehr Fahrrad. Das ist immer sehr leicht zu sagen. Ich wohne in Köln, da ist das wirklich sehr leicht umzusetzen. Im ländlichen Raum ist es bei weitem nicht so schwierig. Und ich möchte auch übrigens überhaupt kein Auto-Bashing machen. Ich glaube, alle verschiedenen Mobilitätsmethoden haben irgendwie ihre Berechtigung. Aber
gerade das Thema Fahrrad ist halt einfach, ich meine, das Schöne ist ja, es ist ja nie ein Schwarz und Weiß, sondern ich kann mich ja heute entscheiden, mit dem Fahrrad zu fahren und morgen kann ich mir entscheiden, mit dem Auto zu fahren. Also das heißt ja nicht, weil ich jetzt einmal mit dem Fahrrad gefahren bin, dass ich das jetzt für immer machen muss, sondern jeden Kilometer, den ich ja eigentlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder irgendwelche Wege benutze oder Wege hinter mich bringe, die ich sonst mit dem Auto gefahren wäre, die ich jetzt mit dem Rad fahre, ist ja einfach schon super, oder? Und wenn man sich da langsam steigern kann, ist es, glaube ich, eine super Sache, oder?
Es ist absolut. Also es ist sehr abhängig von der Situation, gerade wo man wohnt, aber
ja.
Ich glaube, der Durchschnitt einer gefahrenen Strecke mit dem Auto in Deutschland liegt bei unter 5 Kilometern. Mhm.
Das ist schon machbar.
Natürlich eine Distanz, es sei denn, es ist jetzt bitter, bitter kalt oder wir haben Platzregen, die viele Menschen mit dem Fahrrad bewältigen könnten. Mhm. Und da muss eben dieses Umdenken vielleicht manchmal noch etwas stärker stattfinden. Weil, ne? Also muss ich mein 2-Tonnen-SUV zum Bäcker fahren, um mein Brot dann herum zu transportieren? Oder kann ich das vielleicht auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen? Das sind halt, aber das ist immer, da möchten wir auch jetzt keinem vorschreiben, was er oder sie zu tun hat. Es müssen einfach Impulse gesetzt werden, gerade auch wenn wir etwas größer denken möchten, von der Regierung, muss natürlich auch eine Infrastruktur den Leuten angeboten werden, wo sie sich sicher fühlen können, okay, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, komme ich sicher an. Wenn ich mit dem Zug fahre, komme ich pünktlich an. Also das sind ja all diese Dinge, die ja auch vorausgesetzt werden müssen. Deswegen möchte ich den einzelnen Bürgern und Bürgerinnen jetzt gar nichts
vorschreiben.
Nein,
aber was ja interessant ist, und das bringt uns quasi wieder so ganz zum Anfang, ihr habt was in den CSR-Bericht reingeschrieben und es ist nicht klar, ob ihr das wirklich jedes Mal erreicht. Aber ihr habt euch ein Ziel gesetzt. Ihr sagt nicht, ja, wir wollen da ein bisschen was einsparen, sondern ihr sagt, wie viel ihr einsparen wollt. Und das ist vielleicht auch im Kleinen auf einen selber ganz gut gemünzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen Sommer 500 Kilometer mit einem Rad fahren, was ich sonst mit dem Auto gefahren wäre. Dann habe ich mir ein Ziel gesetzt, an dem ich arbeiten kann und das für mich selber ja messbar ist. Wenn ich das dann nicht schaffe, ist das ja gar kein Problem. Aber ich kann sagen, zumindest von mir aus ist es so, wenn ich mir so Ziele gesetzt habe, dann ist das schon der gewisse Ehrgeiz da, das zu schaffen. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man sich da vielleicht selber so kleine Ziele setzt. Ne?
Ja, ich finde es immer geil, wenn man so etwas messbar machen kann. Mhm. Vielleicht auch, weil ich einfach ein Fan von Statistiken bin. Aber ich finde das, also es gibt inzwischen so viele verschiedene Tools, die jeder verwenden kann, um diese Dinge dann auch zu messen und was das dann auch bedeutet. Ja, also was bedeutet es, 500 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, anstatt mit dem Auto in CO2 ausgedrückt zum Beispiel. Mhm. Und das kann auch ein sehr starker persönlicher Treiber sein. Ich versuche das, ich habe 2 kleine Kinder, da sind also, noch sehr klein, aber dass sie ein Verständnis dafür halten, dass nicht alles unendlich ist, wenn es auf Ressourcen kommt und dass sie damit eben dann auch verantwortlich umgehen können. Aber da muss jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden. Das Schöne, was wir gerade sehen beim Thema Umweltschutz oder Nachhaltigkeit, dass auch das verselbstständigt sich so ein bisschen in der Bevölkerung. Ja, dass Leute gemerkt haben, okay, ja, die Klimakrise ist da und wir haben eigentlich alle Technologien und Werkzeuge ihr entgegenzuwirken. Es liegt jetzt an uns, ob wir das auch machen oder nicht.
Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Und zwar merkt man ja bei euch, ihr setzt euch sehr hohe Ziele und ihr erreicht die. Und die Zahlen, die ihr da sagt, also bis 2030, was nicht mehr so lange hin ist, 55% einsparen. Ich hoffe, ich hatte die Zahlen jetzt richtig. Aber das ist ja was, wo man denkt, ja krass, da funktioniert was. Ja? 76% Umsatz aus nachhaltigen Produkten. Das ist eine Zahl, die ist ja beachtlich. Und das habt ihr jetzt schon geschafft. Warum dauert das grundsätzlich, wenn wir jetzt mal von Schwalbe weggehen und einfach mal auf Deutschland, Europa gucken, warum dauert das einfach so lange, wenn man doch sieht, dass man in eurem Fall Sachen auch schnell umsetzen kann und schnell erfolgreich sein kann damit?
Oh, das hat ganz, ganz viele vielschichtige Gründe. Wir sind eine globalisierte Welt. Das hat ganz, ganz viele Vorteile. Bedeutet aber auch, dass du viele Player hast. Jetzt ist unsere Lieferkette beispielsweise, also kurz für den Kontext, unsere Emissionen, also weit über 85% der Schwalbe-Emissionen geschehen in der Lieferkette. Mhm. Was wir bei uns im Büro machen oder so, hat auch natürlich einen Fußabdruck, aber ist bei weitem nicht so hoch wie das, was bei unseren Lieferanten geschieht, in der Rohstoffgewinnung, im Transport. Und wir haben früh angefangen, Überzeugungsarbeit zu leisten bei all diesen verschiedenen Playern, sodass wir an einem Strang ziehen können. Das heißt, inzwischen erfahren wir relativ wenig Gegenwehr, wenn wir sagen, hey, wir müssen jetzt wirklich das Thema erneuerbare Energien in der Produktion vorantreiben. Da haben wir natürlich auch unseren starken Partner Hung-A, ein koreanisches Familienunternehmen. Sie produzieren alle Fahrradreifen und Schläuche von Schwalbe. Und wir sind da auf einer Wellenlänge. Also sie haben auch ihren eigenen CSR-Manager, sodass da einfach ein ganz offener Austausch natürlich stattfindet. Und das müssen wir übertragen auf die vorgelagerte Lieferkette. Und da haben wir einfach schon, ich sag mal, ich will nicht sagen viele Jahre Vorsprung, aber wir haben einfach seit einigen Jahren sind wir da schon unterwegs. Und das sind vielleicht andere Unternehmen, gerade am Anfang. Aber ich sehe zumindest in der Fahrradbranche schon sehr viel Motivation, diese Ziele voranzubringen. Es gibt nur wenige Unternehmen, die ich kenne, denen das komplett egal ist. Mhm. Sondern viele sagen, okay, wir haben hier eine sehr umweltfreundliche Art der Mobilität. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass das Produkt selber, also das Fahrrad, so nachhaltig wie möglich gestaltet wird. Mhm.
Das heißt, da ist wirklich ein Umdenken hat stattgefunden und man kann jetzt sagen, dass da auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich von vielen anderen Companies was kommen wird, oder?
Ja, also ich bin da, also wenn wir das Thema Reifen mal nehmen, sehe ich ja, dass immer mehr Reifenhersteller auch den Wandel eingehen, zu sagen, okay, wir verwenden jetzt mehr umweltfreundliche Materialien beispielsweise. Mhm. Ich sehe viele Ansätze beim Thema Kreislaufwirtschaft, das ist leider immer etwas komplizierter, weil das einfach auch immer ein sehr komplexes Logistikkonzept beinhaltet, was ja nicht so leicht zu bewältigen ist. Aber ich glaube, alle haben eben die Dringlichkeit dieses Themas gemerkt und wir haben ja für uns dieses ganz oben angesetzte, übergeordnete Ziel, dass wir in Zukunft mehr Emissionen aus der Atmosphäre ziehen, als wir in die Atmosphäre geben. Mhm. Durch eben unsere starken Engagements, vor allem beim Thema Biodiversität, also beim Schutz der Umwelt, der unserer Ökosysteme, weil wir möchten eben, das hört sich jetzt so vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber wir wollen ja wirklich darauf hinarbeiten, dass wir auch den zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Mhm.
Das heißt, insgesamt tut sich extrem viel und das CSR-Thema ist nicht nur bei euch wichtig, sondern wird auch überall anders wichtiger. Bin natürlich jetzt interessiert, was genau im Bericht drinsteht, den gibt es dann einfach bei euch auf der Seite zum Download. Mich hat es wieder super gefreut, mit dir zu sprechen und über diese ganzen Themen, wo ich natürlich auch nicht so richtig viel drüber weiß, einfach noch ein bisschen mehr zu erfahren. Und ich freue mich schon, ja, den Bericht jetzt nochmal komplett durchzulesen und dann auch schon auf die nächsten. Es ist immer super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass du da jetzt noch die letzten, den letzten Feinschliff in den Bericht reinkommst. Und ja, vielen, vielen Dank.
Danke, Tobi. Und noch ganz kurze Ergänzung. Also wir haben natürlich unseren umfassenden Bericht. Wir haben aber für dieses Jahr auch einen neuen Webauftritt gestaltet. Also wenn ihr auf schwalbe.com/CSR geht, werdet ihr auch, ich sag mal, so eine Zusammenfassung des Berichts über wenige Punkte eben dann auch erhalten, sodass ihr nicht den gesamten Bericht von vorne bis hinten lesen müsst, sondern ihr erhaltet auch so eine gute Übersicht, wenn ihr auf unsere Webseite geht.
Perfekt. Den Link packen wir in die Shownotes und in diesem Sinne vielen, vielen Dank und bis bald.
Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.